Gentrifizierung ist ein umstrittener Begriff, würde ich sagen, der ganz viele verschiedene Definitionen hat in der öffentlichen Debatte und in der wissenschaftlichen Debatte. Die Definition, die ich am sinnvollsten finde, ist, dass Gentrifizierung ein Aufwertungsprozess meint einer Nachbarschaft, der vorangetrieben wird von immobilienwirtschaftlichen und oder staatlichen Akteuren und der immer per Definition zur Verdrängung von ärmeren Schichten durch reichere Schichten führt. Denn nur so können Immobilieneigentümer mehr Geld mit ihren Häusern verdienen oder das Interesse der Stadt kann sein, dass dort eben reichere Haushalte wohnen, die dann auch mehr Steuern zahlen.
Es wird sich ja jetzt in dem Zusammenhang oft über zum Beispiel Künstler, kreative Menschen oder Studierende oder so aufgeregt, die in bestimmte Stadtteile ziehen, wird so gesagt, die sind schuld, die machen alles schöner. Ist ja irgendwie klar, dass das zu einfach ist. Mal so ganz platt gefragt, wer oder vielleicht besser, was ist denn schuld an Gentrifizierung?
Ich glaube auch, dass das vor allem Sündenböcke sind, die auch eine ganz spezielle Funktion haben, die armen Studierenden oder Schwaben oder Künstlerinnen. Wer oder was ist schuld? Wenn man es ganz einfach ausdrücken will, dann die kapitalistische Produktion von Wohnraum, die eben voraussetzt, dass Wohnraum eine Ware ist, mit der Geld verdient werden will. Und das führt eben zu den ständigen ungleichen Entwicklungen, dass manche Nachbarschaften aufgewertet werden und andere wieder abgewertet werden. Das ist ja auch die Rückseite dieser Medaille. Und in diesen Prozessen eben Geld verdient wird. Das ist jetzt sehr sozusagen abstrakt und strukturell. Dahinter stehen natürlich bestimmte Akteure und Akteursgruppen. Andrea Holm nennt das die Immobilienverwertungskoalition, in der eben Immobilienbesitzerinnen, deren Verbände, deren Lobbygruppen, aber auch kommunale Regierungen, Parteien und so weiter sich zusammentun, weil sie eben überschneidende Interessen haben. Und diese Sündenbockfunktion, die einzelne Gruppen da einnehmen, das wird, glaube ich, in der Presse sehr gerne zitiert, weil das auch sehr einfach ist und das so schön moralisiert werden kann. Das verdeckt aber die wirklich dahinterliegenden Interessen und gleichzeitig, finde ich, hat es einen sehr entmächtigenden Effekt, weil es so sehr ein moralisierter Diskurs ist, der oft zur Schuldzuweisung an einzelne Gruppen oder auch an sich selber führt und einen quasi handlungsunfähig macht. Wohingegen, wenn man das struktureller sieht, man eben tatsächlich auch was tun kann gegen Gentrifizierung.
Sie haben ja gerade schon, oder du hast ja gerade schon die Sündenbockgruppe, quasi Studierende, Künstlerinnen und so weiter angesprochen. Ich habe jetzt auch öfter von sogenannten Mietheuschrecken gelesen, also die Vermieterinnen oder Investorinnen oder so. Das ist ja eine ziemlich krasse Wortwahl. Und meint ja auch, dass vor allem eben einzelne Personen, sogenannte Heuschrecken, an den Prozessen schuld sind. Wie bewerten Sie denn so eine Rhetorik beziehungsweise auch diese Fokussierung auf einzelne Personen oder Firmen?
Im lokalen Kontext als leidender Mieter, wenn man unter einem ganz speziellen Vermieter oder einer auch oft ja sind es ja Verwaltungsfirmen, die das sozusagen vor Ort machen, leidet, dann ist die Anklage an die, finde ich, erstmal nachvollziehbar, weil die auch das unmittelbare Gegenüber sind. Die Frage ist eben, was man da anklagt. Wenn man deren Gier oder sowas denkt, dass das dahinter steht, dann denke ich, ist es nicht besonders zielführend. Ich glaube, für einzelne Mieterinnen finde ich es erstmal nachvollziehbar, wenn die mit einem bestimmten Vermieter oder oft ja auch einer bestimmten Verwaltungsfirma konfrontiert sind, dass sie sich auf die fokussieren und weil sie auch unter deren Praktiken leiden. Oft werden ja auch einzelne Vermietergruppen in größeren Kampagnen angegriffen, zum Beispiel in dem neuen Volksentscheid jetzt in Berlin, der die Deutsche Wohnen und Co. enteignen möchte und damit den größten Immobilienakteur in Berlin, die Deutsche Wohnen, angreift, explizit auch den herauspickt oder weil eben da bestimmte Verwertungsstrategien besonders hässlich für viele Mieterinnen sind, aber auch nicht das Co. hinten dran weglässt, sondern sagt, es geht nicht jetzt nur um diese einzelne Firma, sondern es geht um bestimmte Firmen, die eben bestimmte Praktiken haben und die sind das Problem. Und generell würde ich sagen, ist nie wünschenswert, dass man andere Menschen oder bestimmte Akteursgruppen mit irgendwelchen Tiermetaphern bezeichnet. Ob man es für strategisch sinnvoll hält, sozusagen einzelne Akteure auch zu benennen und solche öffentlich sozusagen darzustellen und auch moralisch zu verurteilen, finde ich, hängt vom Einzelfall ab.
Du schreibst ja jetzt in deinem Buch von Gentrifizierung als Teil von einer neoliberalen Stadtpolitik. Mhm. Wie sieht denn so eine neoliberale Stadtpolitik aus?
Neoliberale Stadtpolitik zeichnet sich durch die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, wozu eben auch die Wohnraumversorgung gehört, aus, eine Deregulierung im Fall von Wohnen, zum Beispiel von durch Planungsverfahren und so weiter, aber auch ein anderes Verständnis von Staatlichkeit. Also es geht nicht jetzt nur um einen Rückzug von staatlichen Institutionen und der öffentlichen Hand, sondern auch um eine Umstrukturierung dieser staatlichen Institutionen, die sich jetzt eben weniger als Vertreterin der Bürgerin sieht, sondern auch gerade die Interessen von Investoren erst aktiv durchsetzt. Und das ist in Gentrifizierungsprozessen, kann man das besonders deutlich sehen, wenn eben staatliche Institutionen daran mitwirken oder das sogar selber initiieren, dass bestimmte Nachbarschaften diskursiv oder tatsächlich baulich, räumlich aufgewertet werden und am Ende davon dann Immobilieneigentümerinnen profitieren. Gleichzeitig zeichnet sich neoliberale Stadt durch ganz spezifische Regierungstechniken auch aus, mit denen sie ihren Bürgerinnen begegnet. Eine davon ist zum Beispiel, dass partizipiert wird, also Bürgerinnen mitentscheiden können. In Planungsprozessen ist es zum Beispiel auch rechtlich vorgeschrieben, dass diese Partizipation aber selten zu wirklicher Mitbestimmung führt, weil die wichtigsten Entscheidungen schon getroffen sind, sondern eigentlich das Ziel hat, Proteste zu befrieden und Bürgerinnen einzuhegen. Das nicht unbedingt immer mit Erfolg, aber das wäre eine so eine neoliberale Regierungstechnik, die eben nicht unbedingt auf Zwang setzen, sondern die Illusion von Mitentscheiden eben suggerieren.
Sozusagen liegt es im Interesse des Staates oder der Stadt, diese Gentrifizierungsprozesse ein Stück weit vielleicht mit voranzutreiben.
Das kann man so sehen, genau, beziehungsweise das sehen kommunale Regierungen teilweise so, indem sie eben, also als Reaktion auf einsetzende Suburbanisierungsprozesse der vergangenen Jahrzehnte, wo eben besonders Mittelschichtshaushalte oder besser verdienende Haushalte ins Umland gezogen sind und damit die eigentliche Kommune, deren Infrastruktur sie ja weiter nutzen, an Steuereinnahmen verloren hat. Deswegen die innere Logik einer Kommune zu sagen, es ist für unseren Haushalt besser, wenn die wieder zurückkommen, und die kommen nur zurück, wenn wir eben wunderschöne Viertel für die schaffen und die dann da auch mehr Miete bezahlen. Sozusagen in der Städtekonkurrenz in einem System, das das voraussetzt, werden eben auch Städte dazu gezwungen oder vermeintlich dazu gezwungen, sich auf diese Art und Weise zu verhalten. Das heißt aber nicht, dass das Gott gegeben ist. Also es gab auch Phasen, in denen Städte sich zum Beispiel für die Aufwertung von Nachbarschaften eingesetzt haben und gleichzeitig versucht haben, und das auch erfolgreich, dass dort niemand verdrängt wird. Also man kann auch schöne, lebenswerte Nachbarschaften haben, ohne dass Verdrängung unbedingt passieren muss, indem man bestimmte Regulierungen aufsetzt oder indem das öffentliche Eigentum eben sehr hoch ist.
Ich habe jetzt auch öfter mal von Wien gelesen. Da gibt es ja irgendwie relativ viele staatlich geförderte Wohnungen, also Sozialwohnungen. Wie findest du denn das Modell in Wien?
Das Wiener Modell wird sehr gerne in allen Diskussionen herangezogen als da, wo man hin möchte. Und ich finde es prinzipiell auch nachvollziehbar. In vielen linken Debatten muss man immer woanders hinzeigen, um zu zeigen, wie es besser geht. Das stimmt auch. Ich glaube, in Wien, auch im Unterschied zu Deutschland, ist der soziale Wohnungsbau eben größtenteils in öffentlicher Hand oder Gemeinschaft von gemeinschaftlichen Trägern und nicht wie in Deutschland ja auch in privater Hand. Und das zu einem eben signifikanten Anteil. Und da sollte man natürlich hinkommen. Ich glaube, wenn man jetzt nach Wien schaut, darf man aber nicht, es ist nicht unbedingt nur zielführend auf die jetzige Wohnungspolitik, die jetzt dort umgesetzt wird, zu schauen, sondern auf die Entstehungsgeschichte. Wie sind die denn dazu gekommen, so einen hohen Anteil an Wohnraum zu haben? Und das ist eben in einer Phase gewesen, des Roten Wiens in den 20er Jahren, wo massiv erstmal für Preisverfall gesorgt wurde, um dann auch aufzukaufen. Deswegen die Empfehlung, wenn nach Wien schauen, dann auch in die Vergangenheit und in den Kontext, in dem das entstanden ist und wie das überhaupt geschafft wurde, dass man da hinkommt.
Wenn es um irgendwie neoliberale Stadtpolitik geht, ist Gentrifizierung ja vielleicht so eine Art Logik, also hat eine Logik innerhalb so einer neoliberalen Politik. Und das hast du eben auch schon gesagt, im Alltag wirken so Gentrifizierungsprozesse dann aber für die Betroffenen manchmal wie Naturgewalten oder irgendwie unaufhaltbar. Oder es hat oft was mit so einem Gefühl der Machtlosigkeit zu tun für Mieterinnen und Mieter, wenn die zum Beispiel mit steigenden Mieten oder Verdrängung zu tun haben. Dein Buch heißt ja jetzt Strategien gegen Gentrifizierung. Wie können denn solche Strategien aussehen?
Erstmal muss man festhalten, dass es ganz, ganz viele Ideen gibt für eine sozial gerechte Wohnraumversorgung und dass die jetzt auch kein Geheimnis sind. Also, dass es nicht unbedingt daran mangelt, sondern vor allem an dem politischen Willen, die umzusetzen. Und diese Forderungen, wenn man sie ganz kurz zusammenfassen will, sind eine eben viel massivere Regulierung des privaten Bestandes. Also zum Beispiel muss natürlich die Modernisierungsumlage abgeschafft werden, damit damit nicht mehr Mietsteigerungen rechtlich so einfach möglich sind. Man könnte Kappungsgrenzen einführen, dass die Mieten eben nur bis auf eine bestimmte Höhe steigen dürfen und so weiter. Viele andere Ideen. Viele dieser Sachen liegen auf Bundesebene, was schwierig ist, da irgendwas zu erreichen angesichts der großen Koalition. Gleichzeitig sollte der öffentliche und gemeinschaftliche, also Genossenschaften und so weiter, Wohnungsbestand eben ausgebaut werden, und in manchen Kommunen wird immer noch privatisiert. Also das sollte natürlich erstmal gestoppt werden und diese Logik umgekehrt werden. Und drittens, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ist, nur weil etwas im öffentlichen Besitz ist, ist es noch keine Garantie dafür, dass da wirklich bezahlbarer Wohnraum hinten rauskommt. Viele Mieterinnen von städtischen Wohnungsbaugesellschaften können davon ein Lied singen, dass eben auch sie unter massiven Mietsteigerungen leiden. Die Quote von Zwangsräumungen ist in Berlin bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen am höchsten und so weiter. Deswegen denke ich, dass der dritte Aspekt sein sollte, dass man solche staatlichen Institutionen demokratisiert und da sehr viel mehr Mitbestimmung von Mieterinnen institutionell verankert, um eben zukünftigen Privatisierung entgegenzuwirken und um deren Politik jetzt auch sozial auszugestalten. Das sind alles Vorschläge, die gibt es, die sind aufgeschrieben, die kommen zu ganz wesentlichen Teilen aus sozialen Bewegungen in verschiedenen Städten selbst, die kommen auch von kommunalen Regierungen und sie kommen auch aus der Wissenschaft. Die Frage ist, finde ich, eher, wie man schafft, die umzusetzen und die Politik dazu zu bringen, die umzusetzen. Und da setzen eben Mieterinnen-Protestgruppen in zahlreichen deutschen Städten an, die meist von ihrer eigenen Betroffenheit ausgehend, also irgendeinem Brief über Mieterhöhung aus irgendeinem Grund oder die Umwandlung in Eigentum oder die Zwangsräumung eines Nachbars, einer Nachbarin, anfangen, sich zu politisieren, sich zusammenzuschließen, ihr Anliegen öffentlich zu machen, mit anderen Anliegen zu verbinden und dann durch Pressearbeit, durch Lobbying, durch Aktionen, durch wie auch immer gearteten Widerstand darauf aufmerksam zu machen.
Du hast dich ja in deinem Buch auch, wie gerade schon angesprochen, mit vielen konkreten Beispielen auseinandergesetzt von Personen oder Gruppierungen, die sich mit Gentrifizierung auseinandersetzen und da versuchen, dem was entgegenzusetzen. Was sind denn da so konkrete Projekte, Personen oder Bündnisse, mit denen du dich so beschäftigt hast?
Es gibt unglaublich viele Mieterinneninitiativen über ganz Deutschland verstreut. Man kann die gar nicht zählen, weil ganz viele von denen noch nicht mal unbedingt einen Internetauftritt haben oder so. Das heißt, man müsste da wirklich in jeder Stadt irgendwie mikroskopisch kleine empirische Forschung machen. Das habe ich nicht getan für mein Buch. Das war mir nicht möglich. Aber ich habe versucht, dort, wo es geht, das online rauszufinden oder auch vor Ort zu recherchieren. Und ich glaube, man kann erstmal so grob zwei Typen von Mieterinitiativen oder stadtpolitischen Initiativen unterscheiden. Das eine sind eben die, die direkt aus der eigenen Betroffenheit in einem Haus oder einem Block oder bei einem bestimmten Vermieter sich engagieren. Das sind dann oft sehr diverse Gruppen, je nachdem, wer da eben so wohnt. Da sind auch oft viele Leute dabei, die gar nicht so viel politische Erfahrung haben. Und die andere Art von Gruppen, die wird eher sozusagen aus politischer Motivation heraus schon gegründet und die organisieren sich dann rund um ein bestimmtes Thema und suchen sich sozusagen ihre Betroffenen oder anhand von einem bestimmten Gebiet, ein Gelände, das bebaut werden soll oder ein Neubauprojekt oder irgendwie sowas. Ich glaube, zusammengenommen könnte man sagen, dass die Trägerschaft von dieser Mieterinnenbewegung relativ divers ist, was Alter, Herkunft so weiter angeht und auch, würde ich sagen, aus einer Koalition aus ärmeren Schichten und einer prekarisierten Mittelschicht getragen wird, was sich eben auch in den Strategien und Taktiken, die da so angewendet werden, widerspiegelt.
Was können denn Menschen tun, die jetzt so von steigenden Mieten und Verdrängung oder drohender Verdrängung betroffen sind und sich wehren wollen?
Immer gut, schon bevor man betroffen ist, am besten ist auf jeden Fall Mitglied in einem lokalen Mieterinnenverein zu sein, um sich überhaupt erstmal zu informieren, kann ich irgendwas rechtlich machen? Die Antwort ist dann leider oft nein, weil eben die Gesetze so ausgestaltet sind, dass sie Vermieterinnen einen großen Spielraum geben. Das heißt, der nächste Schritt wäre auf jeden Fall zu schauen, bin jetzt hier nur ich betroffen oder sind meine Nachbarinnen vielleicht auch betroffen, sich dann mit denen zusammentun. Gleichzeitig gibt es ja mittlerweile in vielen Städten schon Mieterinnen-Gruppen und Bewegungen. Zu denen Kontakt aufzunehmen, hilft natürlich. Die wissen dann viel über den lokalen Kontext. Sie können vielleicht auch bei Organisierung unterstützen und so weiter. Man sollte immer schauen, dass man auch seine lokalen Politikerinnen in die Verantwortung nimmt, auch wenn man sich von denen vielleicht nicht viel erhofft, aber trotzdem da mal anklopfen und das Problem schildern. Gleichzeitig ist natürlich Pressearbeit wichtig, aber auch sehr wichtig ist, glaube ich, die lokale Verankerung in der Nachbarschaft irgendwie deutlich zu machen, also die Nachbarin darauf aufmerksam zu machen, was das Problem ist und von da eben Solidarität organisieren.